Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Ich bin heute wieder mal nicht alleine, ich habe die liebe Silvi Wimmer bei mir. Hallo Silvi.
Hallo.
Wir reden heute über das Thema Handarbeit. Silvi, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was du so machst, wie du arbeitest. Schieß doch mal kurz los.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir eine sehr große Ehre, bei dir im Podcast Gast zu sein. Und genau, also ich bin die Silvia Wimmer. Ich bin seit über einem Jahr selbstständig als Bereiterin und Reitlehrerin in Bayern bei Landsberg am Lech. Und ich habe 4 Jahre bei Anja Behran gelernt, komme also ja aus der klassischen Reitkunst und war danach circa ein Jahr in Spanien und habe dort auf dem großen Lusitano-Gestüt gearbeitet, auf Jiguar de la Perla. Und da habe ich vor allem gelernt, mit rohen Pferden umzugehen und durfte aber auch viel eben eigenständig dann arbeiten mit Pferden unterschiedlichster Altersklassen. Und genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nach einem bestimmten System arbeite, sondern ich habe halt immer geschaut, was für mich bei den meisten Pferden funktioniert und ja, habe halt dann geschaut, ja, weil wenn halt irgendwas bei einem bestimmten Pferd klappt, dann heißt es ja nicht, dass es halt bei allen anderen Pferden genauso anzuwenden ist. Und deswegen habe ich halt da geschaut, dass ich bei meiner Arbeit irgendwie eine Linie reinbringe, die halt bei allen Pferden funktioniert.
Ja. Ja, wenn man nicht flexibel ist, dann merkt man sehr schnell, wo die Grenzen sind. Gell? Wenn man da mal mehr Pferde gearbeitet hat, dann merkt man ganz schnell, oh, ein System ist immer schwierig anzuwenden. Ich glaube, du hast bei die Leonie, das ist ja die Leonie Bühlmann von dem Lusitano gestützt, die wird übrigens auch einen Podcast mit mir machen hier.
Ah, okay, cool. Zu welchem Thema?
Auch Handarbeit.
Okay.
Handarbeit und ja, ich weiß gar nicht auswendig, was wir auch besprochen hatten. Aber die macht ja auch ganz viel Handarbeit und ich habe ja gesehen, du machst ja auch du hast ja auch einen Instagram-Account und so und da zeigst du ja auch immer mal ein bisschen was an der Hand und so. Ich glaube, das ist ja durchaus auch eins von deinen Steckenpferden, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Also ich mache auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Handarbeit, ja.
Was würdest du jetzt sagen, ist so für dich das Ziel, wenn du mit einem Pferd Handarbeit machst? Wann verwendest du das normalerweise?
Also für mich gehört... Also für mich ist halt Handarbeit eigentlich kein Ziel, sondern ich will damit jetzt kein bestimmtes Ziel erreichen. Ich habe halt mehrere Ziele. Es ist für mich essentiell eigentlich in der Pferdeausbildung, auch die Pferde an der Hand zu arbeiten. Zum Beispiel halt jetzt bei jungen Pferden, um sie eben aufs Reiten vorzubereiten. Zum Beispiel, dass sie halt wirklich ein Verständnis auch erstmal für die Hilfen entwickeln. Zum Beispiel eben, dass sie die Zügelhilfen kennenlernen, aber auch eben andere Hilfen wie Gerte oder Hände oder den Körper vom Menschen als Beinersatz sozusagen kennenzulernen. Das finde ich eben ganz wichtig, dass sie da zum Beispiel schon immer auf den öffnenden inneren Zügel reagieren und da zum Beispiel abwenden auf eine Volt oder dass der äußere Zügel so eine leichte Begrenzung bietet. Genau, oder eben, dass sie lernen, schon mal von der Gerte wegzuweichen und dass der Reiterschenkel dann quasi später die Gerte sozusagen ersetzt. Aber es gehört ja auch so ein Stück weit schon zur Erziehung dazu, weil ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Körpersprache bei der Handarbeit, dass eben auch junge Pferde schon lernen, vom Menschen zum Beispiel wegzuweichen oder auf den Menschen zuzukommen oder so, dass man halt so das Pferd bewegen kann. Oder eben auch, ich nehme halt auch ganz viel die Stimme bei der Handarbeit mit dazu, also dass junge Pferde da schon vorm Anreiten eigentlich die Stimmkommandos kennen, zum Anhalten, zum Angehen und so weiter. Und es ist halt auch eine vorbereitende Gymnastik, dass sie halt zu einem besseren Gleichgewicht finden und den Reiter halt besser tragen können von Anfang an, weil sie in einer besseren Balance sind.
Ja. Also, aber du verwendest, glaube ich, schon die Handarbeit auch ziemlich viel so, also gerade auch, wenn du Richtung Versammlung gehst oder wenn du, also ich habe nur mal gesehen, du hast auch relativ viele Korrekturpferde logischerweise als Bereiter und also so mache ich es ja auch. Manche können halt einfach noch nicht Mitreiter irgendwie zum Beispiel an Seitengängen oder sowas arbeiten, weil es einfach noch zu viel ist. Und da finde ich, ist es auch immer eine super Ergänzung auch noch. Also
Ja, auf jeden
das.
Fall. Also es ist nicht nur für Jungpferde, sondern ich sehe es halt eben auch als Ergänzung generell zum Reiten, psychisch und physisch für die Pferde, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch keine, also ich mag jetzt meine Pferde halt auch nicht jeden Tag reiten, sondern ich finde es auch mal ganz schön, dass sie, dass Pferde halt ohne Reiter gearbeitet werden können. Und ja, deswegen, also ich bin der Meinung, dass ein Pferd an der Hand ganz genauso arbeiten kann wie wie unterm Sattel. Meistens scheitert es halt an der Kondition des Menschen. Also,
Oh ja.
aber ansonsten finde ich, kann man die halt ganz genauso arbeiten, vor allem wenn sie halt schon viel können an der Hand und weiter ausgebildet sind, eben auch Richtung Piaf Passage und Galopp. Ja, das ist auch anstrengend für die Pferde.
Nicht nur für die Pferde. Also ich finde gerade, wenn es in den Galopp geht und die sind noch nicht so versammelt,
Ja.
dann ja.
Ja, nee, wie gesagt, es scheitert meistens eher am Menschen, dass man dann Handarbeit aufhört, die Einheit. Genau, aber auch psychisch finde ich es halt eine tolle Abwechslung für die Pferde. Halt, ich finde auch, wenn man am Boden mit dem Pferd arbeitet, stärkt das auch
Ja.
die Bindung zum Menschen. Das finde ich halt eben auch ganz, ganz wichtig. Und man kann das Pferd auch ganz anders beobachten vom
Ja, das
Boden
stimmt.
aus. Man entwickelt irgendwie ein anderes Gespür fürs Pferd. Ja, man sieht vielleicht Dinge, die man so beim Reiten
Ja.
nicht spürt. Ich glaube, da bist du auch so,
Ja.
hast du sehr viel Erfahrung mit.
Ja, also ich finde es auch immer total praktisch, also gerade im Unterricht, wenn jemand halt da noch nicht so viel Erfahrung oder ich sage mal so das Popometer noch nicht so gut funktioniert und du kannst dem mal am Boden zeigen, was du meinst, weil ich meine, wir sagen ja dann oft, hast du gespürt, der ist da und da ausgewichen oder keine Ahnung, der Reiter sitzt oben und der nickt vielleicht noch und du weißt aber ganz genau, das hat er gerade nicht mitbekommen, was da passiert ist. Und
Ja.
wenn die das mal von unten sehen, und mal, ich finde immer, wenn man mal sowas gesehen hat und das dann und das Gefühl mit dem Gesehenen verbinden kann, dann spürt man es auch in der Bewegung viel einfacher von oben dann.
Ja. Ja.
Also geht mir so, aber ich verwende es halt so auch ganz, ganz viel im Unterricht, wenn man sagt, jetzt schau mal, hast es gesehen, so und jetzt setz dich rauf und im selben Moment, ich sag jetzt. Und dann kann man sich vielleicht über dieses Gesehene ein Gefühl zusammenbasteln. Bin ja immer so
Ja.
ein Gefühlsmensch.
Ja, auf jeden Fall, doch, finde ich auch.
Ja.
Ich finde auch, dass sich halt eben ganz viele Menschen leichter tun, irgendwo am Boden mit dem Pferd zu arbeiten, als zum Beispiel im Sattel. Also ich habe ganz viele Kunden, die halt sagen, ja, an der Hand klappen schon die und die Seitengänge und so. Und wenn sie halt reiten, irgendwie eher nicht so.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt ein junges Pferd bekomme, versuche ich auch immer, dem vom Boden aus die Seitengänge erstmal beizubringen oder ansatzweise eben eine Idee zu geben und es dann in den Sattel
Ja.
zu übertragen quasi. Genau, weil man hat zum Beispiel auch eine ganz andere Einwirkung an der Hand, als wenn man jetzt auf dem Pferd sitzt. Zum Beispiel eben auch bei Korrekturpferden, also zum Beispiel dieser direkte Kontakt zum Pferdemaul,
Ja.
ermöglicht es halt einem ganz anders, zum Beispiel auf die Stellung einzugehen oder zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das irgendwie extrem fest im Maul ist oder so, kann man halt da ganz einfach Abkauübungen mit reinbringen, zum
Ja.
Beispiel dann noch in der Bewegung.
Ja.
Und ja, das ist halt einfach viel leichter vom Boden
Ja.
aus als vom Sattel aus.
Ja, ich finde, man hat halt auch so, ich sag mal so Schummelmöglichkeiten, also die du vom Sattel einfach nicht hast. Meine Hand kann von oben halt, wenn ich oben drauf sitze, ja, ich kann im schlimmsten Fall rückwärts wirken. Ich kann aufwärts wirken und ich kann vielleicht noch seitwärts wirken, irgendwie so ein bisschen. Und wenn ich mich total verkrüppel, kann ich vielleicht noch leicht seitwärts, naja, vorwärts wird schon schwierig, aber
Ja.
ich kann halt nie mit der Hand das Pferd zum Beispiel mit nach vorne nehmen. Das kann ich einfach
Ja.
nicht von oben.
Genau.
Oder ich kann auch zum Beispiel, wenn ich Pferde habe, die sich total so dazu tendieren, so aufs Gebiss zu verkriechen, finde ich, kann es halt von unten. Keine Ahnung, zum Beispiel noch den Nasenriemen mit dazu nehmen und ein bisschen Druck am Gebiss haben und aber am Nasenriemen den nach vorne nehmen. Dann hat er nämlich im Genick Druck nach vorne und muss mal lernen, okay, ich gehe mal an das Gebiss hin und in dem Moment, wo er hingeht, kann ich nachgeben. Und ich finde, so kann man zum Beispiel auch diesen ich sag mal, diesen Teufelskreis. Pferd spürt das Gebiss, Genick, das Genick, das Gebiss und ist sofort hinter dem Zügel, weil da bist du von oben halt teilweise echt so ein bisschen verratzt.
Ja.
Oder ich kann halt, ich mach das so, ich bin ja da ziemlich schmerzfrei. Wenn da einer gar nicht kaut, dann ziehe ich da nicht ewig am Gebiss rum, sondern stecke ich halt einfach noch den Finger mit rein und gehe auch einmal da zusätzlich mit. Das kann ich halt alles von oben nicht machen.
Genau.
Ja. Und genau, mit was und arbeitest du dann so von unten? Also bist du dann eher so Kappzaum oder wirklich dann auch mit Gebiss?
Ich wollte noch eine Sache kurz sagen. Ich finde zum Beispiel, dass manche Pferde, die so ein bisschen sauer geritten wurden, halt auf die Handarbeit super ansprechen. Also es ist halt, stellt halt für viele Pferde so eine ganz andere, ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und ich finde, das nehmen ganz viele Pferde einfach viel, viel besser an, als wenn man jetzt irgendwie beim Reiten versucht, das wieder hinzubekommen.
Ja.
Und
Es ist nett gesagt noch nicht versaut worden meistens.
Ja, genau. So ist es, ja. Genau. Achso, sollen wir jetzt noch was zur Versammlung sagen, oder?
Wenn du magst, gerne. Sprich los, immer her damit.
Ja, also ich finde zum Beispiel, das mit der Versammlung an der Hand, finde ich eben auch einen ganz wichtigen Punkt, weil zwangsläufig müssen halt die Pferde an der Hand ein bisschen langsamer laufen, weil halt sonst der Mensch einfach nicht mitkommt. Und das ist halt dann so der erste Schritt, finde ich immer auch, wo die Menschen so ein Aha-Erlebnis bekommen, dass das Pferd halt auch langsam laufen kann, traben kann. Mhm. Und genau, das ist halt, finde ich, immer der erste Schritt in Richtung Versammlung, dass das Pferd auch wirklich in der Lage ist, einen gesetzten Schritt oder einen etwas langsameren Trab eben zu gehen. Und genau, deswegen zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Pferde angaloppiere an der Hand, dann mache ich das meistens auf einer Volte. Und klar, also da müssen die Pferde sich irgendwie selber zurücknehmen, sonst können sie es nicht gar nicht umsetzen. Und gerade wenn ich jetzt Pferde habe, die zum Beispiel unterm Reiter halt eher zum Davonrennen neigen, finde ich, merkt man halt voll, wie die irgendwie versuchen irgendwie sich den Körper anders zu benutzen an der Hand.
Ich finde, man sieht immer das Hirn so rattern, wenn sie auf der Volte um dich rum sind, dann gibst du dieses Galoppsignal und sagst so, komm, und die sind so, ich weiß, was du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll.
Genau, aber das macht man dann so ein paar Mal und wiederholt das Ganze und auf einmal hat es Klick gemacht und dann sind es halt am Anfang nur 1, 2, 3 Sprünge und nach ein paar Tagen machen sie dann eine ganze Runde. Und ich finde halt, also diese Entwicklung zu sehen, finde ich schon gigantisch und wie sie halt, also wie halt manche Pferde eben an der Hand, bei der Handarbeit einfach ein ganz anderes oder besseres Körpergefühl irgendwie bekommen.
Ja. Ja,
genau.
Auf einer Volte angaloppieren ist übrigens total intelligent. Ich hatte doch mal, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, ich hatte doch so ein kleines weißes Pony bei der Anja beim Nachbarn stehen. Und den habe ich ja immer da an der Hand gearbeitet. Und das war so ein kleiner Psycho. Den habe ich übrigens immer noch. Also jetzt ist er keiner mehr. Aber der hat, glaube ich, mal in seinem Rausch, der hat Pier-Vieren gelernt irgendwann. Und irgendwann hat er einen Abend gehabt, da hat er mich nicht mehr ertragen können, glaube ich. Oder sich selber oder alles und die Welt. Und ich glaube, dieses Pferd, ich habe den dann nur mehr abgestellt. Und der ist einfach, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Pier-Viert, weil der sich nicht mehr eingekriegt hat. Abgestellt. Oh, ich habe nur mal mit der Steffi geredet und das Pony dort, das ist so eine kleine Maschine. Und den habe ich das weiß ich noch, da waren wir am Platz draußen. Und das ist ja so ein 60er Platz. Und ich konnte halt schon neben ihm schnell gehen und dann habe ich halt gedacht, ich weiß nicht, was mich da überkommen hat, aber jedenfalls habe ich ihn angaloppieren lassen. Und dann musste ich einen Schritt laufen und er hat gedacht, jetzt töte ich ihn. Und dann ist der ab und ich bin an diesem Pony dran
gefallen. Das glaube ich ja.
Die Steffi hat mich nur ausgelacht. Das muss ausgesehen haben. Also ja, es macht durchaus Sinn, Pferde auf Volten anzugaloppieren. Ja.
Also ich hatte zum Beispiel einen, der ist extrem sensibel und hat halt auch so ein bisschen so eine Panik in sich irgendwo. Vor allem, wenn der Mensch eben zu nahe kommt. Mhm. Und mit dem habe ich halt ganz, ganz viel Handarbeit gemacht. Also das mochte er auch, aber sobald es halt an Galopp ging, hat er halt Panik bekommen und wollte halt weg. Gell? So ähnlich jetzt wie dein Pony. bei dem habe ich dann so angefangen, also ich hatte keine Chance, den irgendwie mit den Zügeln einzurahmen oder da bei mir zu halten oder sowas. Keine Chance. Und bei dem habe ich eben angefangen, den einfach beim Longieren auf einem immer kleiner werdenden Kreis anzugaloppieren. Und so ich habe halt immer den Kreis immer kleiner gemacht und habe halt dann wirklich diese Galopphilfe auf meine Stimme installiert, dass der aus dem Schritt angaloppiert ist.
Ja.
Also grundsätzlich galoppiere ich eigentlich die Pferde an der Hand immer aus dem Schritt an.
Auch durchaus sehr sinnvoll. Habe ich bei dem Pony auch nicht gemacht.
Und ich hatte dann am Anfang auch immer noch, also als er dann so nah galoppiert ist bei mir, dass ich mitgehen konnte in den kleinen Kreis und ich Zügel mitnehmen konnte, habe ich immer noch am Anfang die Longe so als Sicherheitsding in meiner Hand gehabt, weil ich eben nicht wollte, dass der halt lernt, dass er
Ja,
freikommt. Er
ja.
hat es natürlich, hat das, ich glaube, ein, zwei Mal hat das irgendwann mal geschafft, aber ich denke dadurch, ja,
Ja. Aber
hat
das
so
mache ich
seinen
auch
Sinn.
manchmal so mit der Longe. Das finde ich auch eine ganz gute Variante, weil man kann dem Pferd einfach so ein bisschen mehr Freiraum geben. Und gerade solche, wenn du denen dann da so hinterher fliegst, weil du einfach mal einen schnelleren Schritt, dann ist eh alles vorbei. Dann kannst du es eh gleich lassen. Und da kannst du halt einfach mal so einen halben Meter noch rausgeben und kannst im Schritt
Genau.
bleiben und dann bleibt das alles ein bisschen mehr gedeckelt. Ja.
Ja.
Aber du würdest jetzt, also weil ich vorher gefragt habe, welche Ausrüstung du verwendest, du
Ja.
verwendest schon tendenziell eher Trense, oder? Oder bist du so Kappzaum?
Ja, also eigentlich, also früher habe ich eigentlich ganz klassisch nur immer mit Trense gearbeitet und eigentlich hatte ich Kappzaum nur zum Longieren drauf. Mittlerweile, vor allem auch durch meinen Podcast und durch meinen Austausch mit der Julika, bin ich so ein bisschen auch zum Kappzaum gekommen. Und mittlerweile verwende ich ganz gerne so eine Kombination aus Kappzaum und Trense. Also ich habe meistens eben beides drauf, die Trense einfach über den Kappzaum gezogen und habe dann am Kappzaum halt einen Strick drin und kann dann eben, ja, wie ich gerade lustig bin, hin und her tauschen. Und ich finde halt viele Sachen einfach am Kappzaum ein bisschen leichter und sinniger zu erarbeiten, weil ich auch einfach eine andere Einwirkung habe. Allerdings fehlt mir halt da manchmal die äußere Begrenzung, deswegen ich dann zum Beispiel
Ja.
auf Trense umsteige.
Ja, ich finde zum Beispiel gerade am Anfang finde ich es eigentlich für die fast einfacher, zum Beispiel so Stellungsgeschichten oder sowas, finde ich am Kappzaum eigentlich ganz gut zu erarbeiten. Du hast irgendwie mehr, weiß ich nicht, du hast irgendwie den Kopf besser unter Kontrolle, als wenn du da nur am Gebiss machen kannst, finde ich. Also.
Genau, und vor allem auch das Nachgeben nach unten, finde ich, also das war für
Ja.
mich, waren das also Weltenunterschied, als ich das erste Mal wirklich versucht habe, das Pferd am Kappzaum
Ja.
nach unten nachgeben zu lassen.
Ja.
Gerade so Pferde, die sich zum Beispiel Friesen, die sich halt extrem
Ja.
über den Unterhals immer stabilisieren,
Ja.
bei denen hat mir das extrem viel weitergeholfen, einfach mal einen Kappzaum zu nehmen.
Ja.
Genau.
Und wenn du jetzt jemanden bekommst oder ein Pferd bekommst, das jetzt noch gar keine Erfahrung mit Handarbeit hat, was wäre so das Erste, was du mit dem machen würdest? Oder was würdest du jemanden raten, der noch gar keine Erfahrung hat damit? Zum Einstieg.
Genau, also wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn jetzt jemand bei mir die erste Handarbeitsstunde bucht quasi, dann schaue ich immer erstmal, also auf die korrekte Führposition, beziehungsweise erstmal im Stand schaue ich, dass der Mensch einigermaßen passend zum Pferd steht und meistens fange ich da mit der Grundposition an, also auf Höhe der Ganasche, wobei das variiert von Pferd zu Pferd, also ich sage jetzt nie, man muss immer auf Höhe vom Kopf oder auf Höhe von der Ganasche mitlaufen, sondern da finde ich auch, kommt immer aufs Pferd drauf an, wo man da mitläuft. Und dann geht es halt eigentlich los so mit Schritt-Halt-Übergängen. Da achte ich halt dann drauf, dass das Halten zum Beispiel auch ohne Zügel passieren kann. Also dass man halt viel mit Energie auch arbeitet, durch Ausatmen, durch Spannung rauslassen oder eben auch durch ein bisschen Anspannung, dass das Pferd eben losgeht. Dann achte ich auf Körperdrehung und Blickrichtung vom Menschen, also dass der Mensch auch wirklich Stellung und Hinterhand zum Beispiel, also das ganze Pferd eben
Ja.
beobachtet. Das habe ich auch ganz oft, dass sie irgendwie dann nur vorne gucken und dann
Das
hinten
ist, glaube ich,
vergessen und so.
richtig, richtig schwierig, Mann. Also, ich sehe das immer bei den Leuten, das fällt ihnen so schwer am Anfang, das ganze Pferd im Blick zu haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, als Ausbilder hat man dann irgendwann, ich weiß gar nicht warum, weil ich schaue jetzt auch nicht bewusst die ganze Zeit das ganze Pferd an, aber man hat irgendwie so einen mehr einen Rundumblick. Und ich glaube,
Ja.
meine Theorie ist, ich glaube, man spürt dann schon am Zügel auch mehr, was die Hinterhand macht. Deswegen muss man nicht permanent schauen, was los ist.
Ja, du hast recht. Aber es erfordert auch einfach ein bisschen Übung, so
Ja.
das Ganze eben im Blick zu haben
Absolut, absolut.
und sich nicht nur eben auf eine Sache zu
Ja.
konzentrieren. Ja, dann üben wir halt auch so dass man halt einfach das Pferd ohne Zügel, also wie gesagt, halten kann oder eben auch abwenden kann. Weil ich schaue immer, ich will bei der Handarbeit keine, so, also nicht so eine Anlehnung haben wie beim Reiten. Ich versuche immer, das Pferd möglichst leicht zu haben und auch eher ohne Zügel zu führen. Weil wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Handarbeit machen würde, da fallen mir hinterher die Arme ab, wenn ich da immer so einen konstanten Zug drauf habe. Deswegen schaue ich da, dass das Pferd an der Hand wirklich, ja,
Das ist
eigentlich
eh schon
alleine läuft.
anstrengend genug, wenn man die Hände die ganze Zeit, wenn du so einen
Genau.
größeren hast, da weißt du nachher, was du getan hast mit deinen Schultern.
Ja, so ist es, genau. Genau, und dann, also wenn das alles passt, die Führposition und so weiter, dann würde ich auch auf Schulter- und Hinterhandkontrolle gehen. Dass zum Beispiel, dass man die Schulter kontrolliert, indem man ein bisschen mit der Stellung arbeitet, mit Stellung und Biegung. Und aber auch zum Beispiel die Schulter weichen zu lassen, indem man aufs Pferd zugeht. Also da muss das Pferd halt lernen, vom Körper ein bisschen wegzuweichen. Oder auch von der Hand. Ich, meistens zum Beispiel lege ich meine Hand so am Halsansatz an, in dem Muskel. Und da sollte das Pferd sich auch so ein bisschen von wegbiegen oder eben vom Gertenknauf auch am Halsansatz oder zum Beispiel auch schon da, wo der innere Schenkel ungefähr liegt. Das ist halt da einfach lernt, so ein bisschen zu weichen. Und genau, Hinterhandkontrolle eben durch zum Beispiel übertreten. Das fährt er eben lernt, von der Gerte wegzutreten. Und ja, dann als nächsten Schritt sogar auch schon Hinterhandkontrolle. Es ist für mich ganz essentiell, dass die Hinterhand auf einen zukommt, quasi.
Das ist eh auch eine von meinen Fragen für nach, aber wir können es ja mal gleich besprechen. Travers, also du machst Travers und du machst es wahrscheinlich dann eben auch in beide Richtungen, also auf dich zu und von dir weg wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Also Travers an der Hand ist für mich wirklich eine der wichtigsten Übungen, wenn überhaupt, also wenn nicht sogar die wichtigste, weil das für mich eigentlich die einzigste Möglichkeit ist, das Pferd wirklich gerade zu halten, gerade zu richten an der Hand. Und halt irgendwie eine Möglichkeit zu haben, das Pferd einzurahmen außen und es trotzdem gleichzeitig in der Stellung und in der Biegung zu behalten. Und ja, später mache ich das dann sogar nur so, wenn ich jetzt schon ein ganz gut ausgebildetes Pferd habe, dass ich, wenn ich merke, das Pferd weicht mir hinten so ein bisschen weg, wenn ich einfach nur geradeaus traben will zum Beispiel, dann schaue ich so ein bisschen auf die Gruppe, drehe meinen Kopf ein bisschen Richtung Gruppe und dann kommt, sollte das Pferd, wenn es sensibel genug ist, schon ein bisschen wieder reinkommen. Das wäre so ein bisschen mein Ziel. Genau. Und ansonsten. Das Travers von mir weg erarbeite ich auch. Also ich mache eigentlich alle Seitengänge auf mich zu und von mir weg an der Hand, wobei ich sagen muss, das Travers von mir weg mache ich halt relativ wenig. Wobei ich finde, dass das mir manchmal hilft bei der Erarbeitung des Travers auf mich zu. Also manchmal mache ich so, dass ich, wenn das Pferd das jetzt gerade lernt, das Travers auf mich zu und da hakt es irgendwo so ein bisschen irgendwo, dass es zum Beispiel mit der Schulter immer reindrückt, dann lasse ich das Pferd stehen, gehe ich einfach auf die andere Seite nach außen und mache dann das Travers von mir weg. Und dann gehe ich, wenn es das gut macht, gehe ich wieder nach innen und dann macht es meistens Klick beim Pferd. Genau.
Ja, ich finde es auch ganz cool. Also gerade wenn die dann beides können, das kannst halt sonst nie machen. Du könntest halt sonst nie eine Zickzack-Traversale zum Beispiel machen, wenn du nicht beides beherrschst. Und ich finde es auch ganz cool, dass man halt, also für die Schulterbeweglichkeit finde ich es auch nochmal sehr interessant, dass man wirklich von einem, also gerade so zum Beispiel ein Zickzack, dass du von einem Travers oder einer Traversale direkt in die andere Richtung gehen kannst. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, du stehst zum Beispiel links und gehst nach links und dann stellst du es um und du weißt, okay, da bleibt das Pferd gerne mit der Schulter ein bisschen links hängen in der Traversale nach rechts, hast du halt die Möglichkeit, von außen die Schulter viel besser nach vorne zu schieben, sozusagen wieder von dir weg. Und was ich auch manchmal habe, also ich glaube, das ist genau das, was du meinst mit dem, wo du gewechselt hast, ist, wenn du so Richtung, ja fast wie so, eigentlich ist es ja dann mehr oder weniger ein Renvers, da kann man sich jetzt immer hin und her streiten, aber ich finde, dass man in zum Beispiel auch das ist jetzt eine Übung, die mache ich gar nicht so viel, weil ich finde, es wird immer so ein Geschleuder. Aber ein gutes Renvers auf einer Volte kann, finde ich, total helfen, dass man so die Schulter ein bisschen besser aufgerichtet bekommt.
Ja, Auf jeden Fall,
wenn es
ja.
nicht ausartet.
Ich mache das auch ganz gerne, also auf einer Volte übertreten und dann stelle ich das Pferd nach
Ja.
außen um, dass ich so ein bisschen mit der Stellung hin und her spiele zwischen Übertreten und Revers.
Ja.
Das finde ich,
Ja, das
würde ich
mache ich
gerne
auch
zählen.
total gerne. Du findest halt, da finde ich so diesen Kipppunkt so gut. Weil wenn du in einer Stellung das Pferd dir auf einmal so nach außen wegkippt und du stellst es um und auf einmal merkst du so, plopp, jetzt habe ich die Schulter auf der anderen Seite. Also das
Ja,
finde ich immer ganz spannend.
genau, ja.
Also gibt es für dich Pferde, wo du sagst, da finde ich die Handarbeit noch ungeeignet und was wären dann so deine Alternativen dafür?
Nee, also eigentlich würde ich mit allen Pferden Handarbeit machen, egal wie groß, wie klein, also an welcher Ausbildung stand. Nur wenn die Pferde jetzt zum Beispiel Grund, dann würde ich halt eher erstmal mit Bodenarbeit und Führtraining und so und arbeiten und halt erstmal den Respekt mir erarbeiten, weil ich habe nichts davon, wenn das Pferd an der Hand irgendwie mich umrennen würde oder halt voll gegen den Zügel geht oder sowas. Dann würde ich halt eher ja, mit
Erstmal
Führtraining anfangen.
Grunderziehung walten lassen.
Genau.
Ja. Ja, das ist das, wo ich mir vorher gedacht habe, das sehe ich halt ganz oft, wo du gesagt hast, so fängst du an. Da bin ich halt ganz oft dann schon an dem Punkt, wo wir eigentlich Handarbeit machen wollten und dann artet das aus und dann endet das meistens erstmal so in Grunderziehung. Also zum Beispiel sehe ich das halt ganz oft, dass Leute ihr Pferd führen, so in der Grundposition und dann bleiben sie stehen und dann macht es erstmal Bumm und das Pferd dockt erstmal an. So,
Ja.
Moment, hier stimmt was nicht. Und
Ja.
ja, aber ich würde da auch sagen, also ich schließe das dann auch nicht aus, aber da muss man halt, wenn es überhaupt nichts bringt, da am Zügel zu arbeiten, dann muss man halt erstmal vielleicht auf den Kappzaum gehen oder keine Ahnung, wenn man das lieber hat, aufs Knotenhalfter und einfach mal sagen, so, das ist mein Abstand, den hätte ich gerne und da gehst du bitte nicht rein
Genau.
und ja.
Ja. Ich wollte noch ganz kurz was zu den Führpositionen sagen, weil du es gerade angesprochen hast. Also das sehe ich zum Beispiel ganz, ganz oft im Übertreten, dass man zum Beispiel aus Versehen zu viel aufs Pferd zugeht und das Pferd dadurch so ein bisschen aus der Volte rausdrückt. Das habe ich zum Beispiel früher, als ich noch klein war, mache ich natürlich nicht mehr. Mit meinem Pony habe ich natürlich alles so ein bisschen selber erarbeitet. So habe ich im Internet so gegoogelt, wie mache ich Übertreten und habe das halt dann versucht. Und ich habe mich immer geärgert, weil im Schritt ging es immer noch ganz gut. Und im Trab, er ist einfach nie angetrabt. Also vielleicht, wenn ist er mal drei Schritte, war er dann im, drei Tritte war er dann im Trab und dann ging es nicht mehr. Und ich habe immer gesagt, er ja, ist halt nur ein Pony, der kann das halt nicht, gell? Ich war felsenfest der Meinung, dass ich alles richtig gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein, weil ich das halt echt häufig sehe, ist es so, dass ganz viele Leute einfach zu viel aufs Pferd zugehen und das quasi so nach hinten wegschieben. Und viele Pferde schaffen es halt dann einfach gar nicht mehr irgendwie zu übertreten. Die versuchen es dann, aber es klappt einfach nicht mehr. Also da muss man wirklich schauen, dass man auch wirklich als Mensch in der richtigen Position steht, dass das Pferd die Übung eben auch ausführen kann. Oder also dass man es halt im Übertreten zum Beispiel eben nach vorne holt, indem man selber zurückgeht. Oder was ich auch ganz oft sehe, dass man, wenn man es jetzt zum Beispiel, wenn man sich das Übertreten jetzt auf einer Volte vorstellt, dass man zum Beispiel, wenn man es jetzt von links nach rechts macht, dass der Mensch zu viel nach links quasi, also nach außen läuft
Also
und
quasi
somit,
durchs Pferd, durch die Schulter durchläuft, meinst du,
genau,
oder?
somit das Pferd einfach nur wie die äußere Schulter abhaut die ganze Zeit. Und dann zieht man immer am äußeren Zügel und man ärgert sich immer, dass das Pferd immer noch nach außen wegzieht. Dabei kann das Pferd gar nichts anderes machen, außer den Menschen quasi nachzulaufen. Oder zum Beispiel, das Pferd bleibt auf der inneren Schulter stecken und dreht quasi um die innere Schulter
Auf
rum,
diesem
weil er,
inneren Bein so rum,
genau,
gell?
weil man halt selber zu viel nach rechts geht, also zur inneren Schulter hin quasi. Und das erlebe ich halt, eigentlich erlebe ich es immer, dass da irgendwo anscheinend ein Problem im Übertreten ist, aber das Pferd kann eigentlich gar nichts dafür. Es ist eigentlich nur die falsche Führposition des Menschen.
Ja, ich finde, da muss man sich halt auch wahnsinnig anpassen und das ist, ich sehe es halt allein schon, weil jedes Pferd ist halt schief. So, jetzt backt es halt sich auf eine Schulter mehr drauf, da steckt es halt dann immer mehr fest und auf der anderen ist es halt eher so, dass es eh schon von sich aus Tendenzen hätte, eher wegzurennen. Und wenn der Mensch das jetzt nicht anpasst, dann reicht es ja oft schon, dass es auf einer Seite überhaupt nicht funktioniert und auf der anderen geht es irgendwie so. Ja?
Ja.
Und was ich auch total oft erlebe, ist, also zu viel, also ehrlich gesagt öfter zu viel als zu wenig äußeren Zügel, nämlich dauerhaft eingesetzten äußeren Zügel gegen den Hals, der das Pferd dann überhaupt nicht mehr dazu lässt, da den Hals in die Biegung lang, also in der Biegung lang zu werden und die äußere Schulter irgendwo hingehen zu lassen. Klar gibt es die andere Variante, dass sie überhaupt nichts haben und das Pferd einfach tschüss mit Ü über die äußere Schulter geschoben wird. Aber das sehe ich tatsächlich auch ganz oft, dass die Pferde dann auch oft sehr kurz dann sind im Hals und so immer so leicht nach außen schauen.
Ja, so ganz leicht schielen und dann meistens geht dann noch so die Gruppe so nach außen
Ja,
weg
genau.
und dann ist es ganz schief.
Aber also du arbeitest dann auch mit Stellung und mit Biegung separat in der Arbeit und erarbeitest dir auch separat, oder wie machst du das?
Ja, also wenn ich jetzt mit dem Pferd anfange, das zu erarbeiten, dann mache ich es momentan, also mittlerweile mache ich es halt lieber am Kappzaum ganz am Anfang, dass ich das Pferd, bevor ich es in irgendeine Richtung stelle oder biegen will oder so, dass ich es erstmal nach unten nachgeben lasse, dass ich es wirklich, dass ich es im Hals quasi nach unten, nach oben be mir beweglich mache. Und dann nehme ich ein bisschen die Innenstellung dazu, dass das Pferd da einfach schon gelernt hat, oder lernt eben am Kappzaum oder auch am Gebiss ein bisschen nachzugeben und sich ein bisschen zu stellen. Genau, und dann gehe ich eigentlich schon hin und versuche zum Beispiel die Biegung oder halt die Stellung mit in die Bewegung zu nehmen und dann eben auch die Biegung daraus zu entwickeln, indem ich zum Beispiel in leichte Schulter herein erarbeite. Also später würde dann auf jeden Fall, wäre dann das Travers mein Mittel der Wahl, aber am Anfang reicht dann das Schulter herein, genau, das Schulter herein, um dem Pferd Stellung und Biegung zusammen beizubringen. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, nehme ich dazu eben meistens dann meine Hand so ein bisschen mit dazu, dass ich da so ein bisschen dem Pferd zeige, dass es von der inneren Schulter so ein bisschen nach außen wegweicht. Von der Hand oder eben auch mit der Hand oder ich mache es meistens mit dem Gertenknauf so ein bisschen am inneren Schenkel. Genau. Und ja.
Ja, so mache ich das eigentlich auch. Also ich schaue auch immer erst, dass ich es überhaupt mal im Stehen überhaupt mal irgendwas bekomme. Also oft ist es ja wirklich absichtlich gesagt irgendwas, weil oft ist es am Anfang wirklich einfach nur so ein, das kannst du nicht Stellung oder Biegung nennen, das ist einfach nur, ich nenne es mal Nachgiebigkeit, nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Und dann finde ich, und dann, wenn ich das habe, versuche ich eigentlich immer als erstes noch, dass ich es schaffe, im Stehen das Gewicht mit der Biegung oder mit der Stellung, je nachdem, was das Pferd halt schon kann, so ein bisschen auf die äußere, zur äußeren Schulter zu bringen. Weil das habe ich ganz oft, wenn du, gerade wenn du so Junge hast, die gehen zwar ganz brav an, aber die gehen so richtig so, buff, so ein bisschen so wie so auf dich drauf an. Und das ist eigentlich die allererste Übung, die ich mache. Teilweise, glaube ich, mache ich das schon ein bisschen unterbewusst, wurde mir gesagt. Weil wenn du angehst, dass das Pferd quasi die äußere Schulter anheben kann nach außen. Also ich meine, also dass sie eben nicht so plopp nach innen auf dich drauf fallen und dann im nächsten Schritt richtet sie wieder auf, sondern dass sie das wirklich schaffen, das Gewicht erstmal von der inneren Schulter wegzunehmen und dann anzutreten. Und ich finde, dann hat man oft schon diesen ersten Widerstand gar nicht mehr, den du oft dann im Gehen, wenn du das erste Mal dann die Stellung oder die Biegung im Gehen verlangst, das hast du dann nicht mehr. Und was ich auch finde, ist, dadurch, dass man sich dann gleich auf die Halsbasis, also in der Biegung auch vorm Hals bleibend, oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Also ich, weißt du, was ich meine? Wenn man so den Hals nach innen biegt, dann hat man ja ganz oft, gerade wenn man Pferde hat, die so ein bisschen fest sind im Hals, die brechen dir so ein bisschen zu viel nur den Hals nach innen ab. Und ich finde, wenn ich das übe, dass die schon dieses sich wie so im Hals so nach außen oben aufrichten, also quasi das Gewicht von den Schultern auch schon zu bewegen, dann habe ich das eigentlich nicht, dass die beim Gehen dann einfach so machen, so den Hals so reinhängen. Und weil das finde ich total wichtig, weil du hast ja, also ich habe gerade ein paar so Spezialisten im Stall, deswegen ist das so ein Thema, was mich gerade mental total beschäftigt. Die würden sich, also die könntest du longieren und wenn du die zum Beispiel beim Longieren so ein bisschen stellen willst oder so, die hängen dir halt komplett den Hals nach innen.
Und lassen sie aber auf die innere Schulter
Genau,
fallen
schaffen
quasi.
es zwar auch dabei nicht mit der Gruppe auszubrechen, aber die heben ihre Schulter halt null an. Und das ist, finde ich, fast noch schwieriger, als wenn du so ein Kaliber hast, was sich einfach gar nicht biegt, was einfach so also ganz in der Kurve hängt. Das finde ich weniger schwierig als so Pseudo-Bieger, die dir so den Hals reinhängen und du dann erstmal irgendwie arbeiten musst, dass du diesen Hals wieder vor die Schulter und trotzdem gebogen bekommst. Das finde ich richtig schwierig.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wie machst du das dann an der Longe? Gehst du dann also weil du bist ja ein bisschen weiter weg vom Pferd, versuchst du das dann einfach auf Distanz zu übertragen, dein Hand- oder Gerten-Kommando Richtung Schulter?
Ja, das habe ich früher gemacht, aber dann bin ich immer nicht weggekommen von dem Pferd. Dann hatte ich immer das Gefühl, ich kann den so ein paar Meter und dann, aber dann war es eigentlich schon wieder rum. Und ich habe es jetzt tatsächlich, mache ich so, dass ich die mit einem kurzen Signal am Kappzaum, also das übe ich dann auch am Kappzaum, das lässt sich auch auf die Trense übertragen, aber dass ich die quasi kurz, wenn das äußere Vorderbein nach vorne kommt, wie so ein bisschen kipp in der Stellung, also ich würde jetzt sagen, ja, eigentlich ist fast wie so ein bisschen verwerfen und wieder locker lassen. Und in dem Moment, wenn die das gelernt haben, durch dieses Bapp, richtet sich der Rumpf auf. Und dann lasse ich die wie so einen Schritt nach außen weggehen. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu weit hinten bist beim Longieren. Das muss eher so wie von schräg vorne passieren, dass sie sich da so ein bisschen tack und rausgehen. Weißt du, was ich meine? Also es ist wie so ein bisschen durch das ganze Pferd durch. Als ob es dir vorstellst, du gehst unten in den Halsansatz rein und drückst das äußere Vorderbein und den Hals nach außen oben weg.
Ja, verstehe.
Du siehst mich gerade, sonst zieht mich jetzt gerade.
Ja, aber wahrscheinlich erarbeitest du das ja dann auch wirklich erst an der Hand, bevor du an die Longe gehst.
Auf jeden Fall, weil das hat sonst gar keinen Wert. Sonst hast du eben genau die dir dann so den Hals reinhängen und dann so um dich rum eiern und das bringt halt gar nichts.
Ja, und machst du das auch, weil du jetzt meintest, du machst das im Stehen, dass du halt versuchst, die äußere, also die Schulter eben so ein bisschen nach außen anzuheben. Machst du das dann auch einen Schritt weiter, dass du sagst, du willst diese Stellung auch nach hinten, zur Hinterhand hin durchbringen?
Ja, auch. Also kommt ein bisschen immer drauf an, was das für ein Pferd ist. Also wenn es einer ist, der so tendiert, sich total lang zu machen, ja. Oder so über den Vorderbeinen so draufhängt. Dann passiert es eh fast automatisch. Das wäre, wenn die so da in diesem Unterhals drin hängen und so auf ihren Vorderbeinen drauflümmeln und du richtest die so ein bisschen auf und kriegst, du siehst ja dann wirklich, wenn du die von vorne anschaust, siehst du ja wirklich, wenn die so drinnen hängen, dann stehen die da so drauf und dann verschiebst du die und du siehst richtig das äußere Buggelenk nach oben gehen. Und wenn die können dann nicht so am Vorderbein draufhängen. Also die müssen einen Ticken den ganzen Brustkorb und alles mit nach hinten verschieben, wenn sie ihre Halswirbelsäule anheben sollen. Also es passiert eher, aber also das ist ein Vorhaben meinerseits. Irgendwann muss ich mich mal mit der Schulparade auseinandersetzen, aber das habe ich bis dazu noch nicht, mich noch nicht durchgerungen. Aber ich habe schon einen Podcast dazu gehört.
Ja, genau. Weil ich wollte gerade sagen, das hört sich halt alles sehr, sehr ähnlich an. Weil, also ich habe früher auch immer so gedacht, ich habe mich auch nie mit der Schulparade beschäftigt, halt jetzt erst eben auch mit Julika. Und ich dachte halt immer, ja, ein bisschen Gewicht auch nach hinten schaukeln, aber es ist halt so viel mehr. Es ist mega kompliziert, wenn man es wirklich richtig und korrekt machen will. Und ich habe mich halt damit jetzt eben auch beschäftigt, habe es halt mit vielen verschiedenen Pferden ausprobiert. Und ich finde es immer noch mega krass, wie seitig die Pferde sind. Also bei manchen Pferden kriege ich zum Beispiel links rum, kriegst du sofort eine Reaktion nach außen und nach hinten.
Und beim nächsten
kommt einfach nichts.
Ja. Aber ich finde, es ist halt, also diese ganzen Sachen sind immer so Ideen für mich, wie ich die, also die ich den Pferden halt irgendwie vermittle. Und ich mache das ja auch viel, dass ich den im Stehen halt, dass ich die verlagern lasse. Ich habe es aber noch nie wirklich weiter getrieben. Mir hat es eben auch letztens, ich habe nämlich einen da, der macht auch so akademische Sache. Das hört sich jetzt wieder so negativ an. Ich meine das überhaupt nicht negativ.
Bisschen rassistisch.
Ich habe auch Akademiker in meinem Podcast. Julika darf auch einen mitmachen. Ich bin nicht rassistisch. Und der hat das auch mal halt, weil den habe ich dann auch mal so gefragt, ja, wie die das denn, also was das denn ist, weil er eben auch gemeint hat, das ist eigentlich genau der Anfang. Und das war mir bis dato nicht so bewusst, weil ich mich eben, weiß ich nicht, hat mich irgendwie noch nie so beschäftigt. Ne? Aber ich habe zum Beispiel einige Pferde, da versuche ich es tendenziell sogar eher zu vermeiden, dass sie zu weit zurückgehen, weil die, also ich habe ja so viele so Trageerschöpfungskandidaten und ich habe da halt auch ganz viele drunter, die so eine ätzende Art haben, sich zu kompensieren, dass die so zu weit drunter sind mit der Hinterhand. Also, dass sie sich quasi ohne ein einziges Gelenk zu beugen, viel zu weit drunter schieben und total fest sind in jedem Gelenk, die Knie total angezogen haben und so und die Lände fest und alles. Und bei denen würde ich es zum Beispiel erstmal nicht probieren, weil ich da erstmal immer schaue, dass ich die hinten mal aufkriege und vorne angehoben kriege. Und dann würde ich es mir vielleicht überlegen.
Ja, ich weiß ja, ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch ein Pferd, das, wenn man das zum Beispiel rückwärts richten will, das ist genauso eine, die dann, die Stute, die macht sich erst hinten, die zerquetscht sich quasi so und geht dann erst zurück. Mit solchen Pferden würde ich zum Beispiel auch auf gar keinen Fall machen.
Ja. Vor allem, ich finde, noch schwieriger sind die eben sich wie so hinsetzen, weißt du, was ich meine? Ohne die Gelenke zu beugen, sondern quasi so sich so drunter schieben und alles gerade lassen. Und auf den ersten Blick denkst du, wenn du die anschaust, denkst du dir, wow, die stehen total geschlossen. Aber da ist keine einzige Winkelung in diesem kompletten Hinterbein eigentlich.
Ja. Yeah.
Das finde ich ganz schlimm.
Die drücken dann auch eher so ein bisschen die Lände hoch, ne?
Ja, genau. Genau. Ich habe ja, na, warte mal, Thema Schenkelweichen übertreten. Wir haben es ja schon besprochen, also wir machen es, aber vielleicht kannst du trotzdem kurz sagen, warum und wieso und weshalb und wann. Weil es gibt ja auch die These, dass man, also gerade so wie in der Hofreitschule und so, die sagen ja immer, dem Pferd nicht beibringen, am Schwerpunkt vorbeizutreten. Also sprich eigentlich alles nur so auf 3 Hufschlägen eigentlich zu machen, nicht auf 4. Mhm. Das heißt, es würden alle Übungen wie Übertreten, Schenkelweichen und so würde halt komplett wegfallen. Du hast ja vorher schon gesagt, du machst Übertreten, aber vielleicht magst du mal ganz kurz noch sagen, wie du das handhabst.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der Hand versuche ich das auch wirklich zu reduzieren. Mhm. Also ich mache es lieber beim Reiten tatsächlich, das Übertreten und oder auch eben das Renvers. Das versuche ich an der Hand wirklich nicht sehr häufig zu machen, da man eben genau das Problem hat, dass das Pferd, wenn man es wirklich sehr, sehr oft und sehr intensiv macht, mit der Hinterhand ausweicht. Das Pferd wird mir an der Hand zu beweglich tatsächlich dafür.
Ja.
Und ich habe keinen Bock, das Pferd an der Hand ständig zu korrigieren und es immer wieder mit der Hinterhand wieder reinzuholen, mir einzurahmen.
Ich wollte dir gerade meinen Kater zeigen, aber er hat blockiert, er will nicht. Oh. Na gut. Ja, Entschuldigung, red weiter.
Genau.
Ja.
Allerdings, ich mach's natürlich schon, weil ich auch will, dass das Pferd das an der Hand auch schön macht und kennt. Und ich finde es auch eine super Übung, um die Pferde eben mobil zu machen und um sie beweglich zu machen.
Ja.
Und vielen extrem steifen Pferden, da spricht auch gar nichts dagegen, das auch ein bisschen intensiver zu machen. Es kommt ja auch immer darauf an, welchen Pferdetyp man hat. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Pferde an der Hand, die einfach so, zum Beispiel so ganz weiche Spanier, mit denen würde ich das wirklich nicht so viel machen. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich immer parallel zum Übertreten die Gruppe eben, also dieses Schenkelweichen auf mich zu auch beibringe, woraus dann eben später das Travers entsteht, dass ich eben eine Chance habe, das Pferd wieder zu korrigieren, wenn es mir ausweicht. Genau, aber was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, weil ich finde, das äußere Hinterbein hat ja auch im Übertreten oder im Schenkelweichen eine Funktion, also es hängt jetzt nicht nur da dran und tritt einfach immer weg vom Schwerpunkt. Also da versuche ich zum Beispiel, was ich echt eine ganz gute Übung finde, wenn ich jetzt eine große Volte im Übertreten mache, wo das äußere Hinterbein eben eher so ein bisschen rausfußen muss, dass ich dann auf eine Volte nach außen wechsle, wo das Pferd quasi wie Schenkelweiche macht, also mit der
Hinterhand, also die Kuppe dann innen hat. Kreis.
Genau, und dann muss das Pferd halt ein bisschen mehr hinten tragen. Und genau, das finde ich eigentlich eine ganz coole Übung, so das Übertreten an der Hand zu machen, dass ich immer wieder die Volte andersrum eben mit einbaue, wo das äußere Hinterbein dann eben mehr eine tragende Funktion hat.
Ja, und so hat man, finde ich, auch dann immer die Kontrolle, dass man sich nicht so die Schulter festfährt in der Übung.
Yeah.
Weil das merkt man nämlich dann sofort, wenn du versuchst, aus dem Übertreten dann die Hinterhand quasi auf einen kleineren, also mit der Vorhand um die Hinterhand zu gehen und du hast die Vorhand nicht frei oder kannst die nicht gut führen, dann steckst du fest. Dann wird's nichts.
Yeah. Ja. Also da noch ein Tipp meiner Seite, weil das sich auch ganz oft, dass die Pferde dann einfach, wie du halt sagst, mit der Vorhand so stecken bleiben und nur noch hinten irgendwie kreisen wollen. Ganz oft ist dann auch die falsche Führposition so ein bisschen das Problem, wenn man zu sehr an der Seite vom Pferd bleibt, also wenn sich das Pferd noch nicht wie du halt sagst, gut führen lässt, dann ist es manchmal ein Trick, sag ich mal, dass man weiter vors Pferd geht, also wirklich schon fast vor den Kopf, dass man quasi dem Pferd so wie den Weg abschneidet und dann bekommt man eigentlich immer die Vorhand wiederum.
Ja,
Genau.
das stimmt, das ist ein guter Tipp. Drehst du dich eigentlich, wenn du jetzt so in der normalen Führposition gehst, schaust du ja nach vorne und drehst du dich zum Halten um oder übst du das auch, dass die Pferde so stehen
Ja,
bleiben?
also ich habe mich früher immer umgedreht, wurde mir so beigebracht, mache ich mittlerweile nicht mehr. Also wenn ich mit Pferden anfange und die sich zum Beispiel schwer tun mit dem Halten, dass sie das wirklich nur durch meine Energie quasi machen, dann drehe ich mich schon mit um, weil das für sie einfach ein eindeutiges Signal ist. Wenn es aber irgendwann leichter, oh je,
Entschuldigung.
wen hast du jetzt abgeworfen?
Die Katze, weil die sitzt gerade am Tisch und weiß genau, dass sie das nicht darf.
Okay. Also die Anna berührt gerade ihre Katze mit, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Gegenständen.
Okay, ich bin ein Monster. Ich habe gerade den Kater vom Tisch geschossen. Er ist wirklich abgeschmiert über die Tischkante. Ja, da macht das nicht. Ich habe auch Macht über dich, wenn ich am Telefon bin. Ich sag's dir, oder vom Computer sitze. So. Das finde ich
Lektion
schon ganz schön
gelernt.
frech, dass er vor mir auf den Tisch geht und mich anschaut. Also hackt's eigentlich. Also, okay, gut. Empörung.
Ich finde ja Katzen eh sehr schwer zu erziehen, deswegen würde ich mir niemals eine anschaffen.
Ja, ich habe ein Riesenproblem, weil ich bin ein absoluter Katzensklave. Ich kann eigentlich überhaupt ich mache schon, was die wollen, ohne dass sie es mir sagen müssen. Und ich habe 8 Katzen. Ich bin eigentlich quasi ich weiß gar nicht, wie ich noch zum Reiten komme, weil ich bin eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt zu tun, was diese Viecher von mir wollen.
Ja, da gibt es ja irgendwie so ein Sprichwort, die Katze, ich weiß nicht, Katze und Hund.
Ja, also ich habe es jedenfalls nicht im Griff. Das muss ich einfach zugeben. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ich meine, jeder hat so seine Problemzonen. Meine sind haarig und haben 4 Pfoten und schreien mich den ganzen Tag an. Ja. Okay, gut. Wo waren wir?
Gute Frage, wo waren wir?
Bei der Führposition beim Übertreten, oder?
Nee.
Doch, nein, beim Umdrehen, beim Halten.
Ach so,
Halten,
ja, genau.
ja.
Genau. Also wenn, wie gesagt, wenn das Pferd mehr Unterstützung braucht beim Halten, bevor ich da jetzt mehr Zügel nehme, schaue ich halt eher, dass ich es durch meine
Ja.
Körpersprache mache und drehe mich quasi vors Pferd. Und das ist halt auch so, dass ich da extrem darauf achte, dass man eben wirklich mit dem Pferd mitläuft, bis es zum Stehen kommt. Weil wenn man vor dem Pferd stehen bleibt, also wenn man selber, sag mal, das durchpirieren will quasi und man bleibt einfach stehen, weil man denkt, okay, das Pferd bleibt dann auch stehen, dann ist man halt verratzt, weil das Pferd, also manche Pferde laufen einfach weiter und spätestens wenn man dann im Trab ist oder im Galopp, ja, da hat man eben keine Chance mehr, dann ist das Pferd weg. Deswegen predige ich immer, erst stehen bleiben, wenn das Pferd auch steht.
Ja, ich
Genau.
glaube, das ist für die Leute ganz schwierig, dieses Gefühl im Körper zu erzeugen, ich möchte jetzt stehen bleiben. Und nicht einfach stehen zu bleiben. Also quasi dem Pferd über die Körpersprache mitzuteilen, wir werden jetzt bremsen, wir werden jetzt halten, ohne schon zu stehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also dieses, was man so intuitiv halt vielleicht macht, dieses sich aufrichten und ein bisschen so mehr
Ich wollte gerade
Energie.
sagen, genau, man braucht erst kurz mal ein bisschen mehr Körperspannung, damit das Pferd weiß, ah, jetzt kommt was und
Genau, ja.
dann stehen bleiben.
Ja,
Wie es beim
aber,
Reiten halt auch ist.
ja, genau. Okay, ich habe ja eine Umfrage gemacht zu all diesen Podcasts und die vier häufigsten Fragen zu dem Thema würde ich dir jetzt einfach mal stellen. Und du sagst, das war, also du kannst eh nicht pauschalisieren, aber so was dir so aus deiner Erfahrung heraus dazu einfällt.
Okay.
Bist bereit?
Also.
Allerhäufigste Frage, war ich echt ein bisschen erstaunt sogar, mein Pferd schnappt.
Ja,
Was kann
ich
ich
habe auch
tun?
eins. Ja, also ich habe ja auch ein schnappendes Pferd.
Du hast ja auch einen Hengst, ne? Das ist manchmal
Genau,
noch eher.
und da geht es eigentlich schon los, dass ich selten Hengste erlebe, die an der Hand nicht mal schnappen. Und ich glaube, das ist so ein generelles Hengstding. Also wenn man einen Hengst hat, das ist, finde ich, eigentlich fast am schwierigsten, bei denen das irgendwie abzustellen. Und ich denke, man kann es auch nicht abstellen, weil alles, also alles, was irgendwie Richtung Kopf geht, mit mal weghauen, wegschlagen oder
Ja.
sowas, das geht eher in die andere Richtung, dass
Ja.
die das eher so ein bisschen als
Ja.
Spielaufforderung dann sehen und dann erst recht nachschnappen. Also mit Hengsten ist es wirklich schwierig. Was ich jetzt bei meinen Versuche mit einzubauen, sind ganz viele Pausen, weil es ist bei Hengst, also bei meinem ist zumindest auch so ein bisschen ein Zeichen von, ja, vielleicht so ein bisschen auch, also wenn ich vor allem Sachen mache, wie zum Beispiel Piaffe oder Passage, wo er sich so ein bisschen
Wo
mehr
Spannung
anspannen muss,
reinkommt.
genau, dann kommt ein bisschen mehr Spannung ins Pferd und schon ist er vorne am Schnappeln.
Ja.
Und was ich ja halt da versuche, das wirklich immer nur ganz kurze,
Ja.
knackige Reprisen zu machen und die dann stehen zu lassen und wirklich eben viele Ruhepausen einzubauen und
Ja.
Entspannungspausen quasi. Und was ich da jetzt gemerkt habe, dass es hilft, den nicht einfach nur stehen zu lassen, weil irgendwann wird ihm halt auch langweilig, sondern dann im Stehen daran zu arbeiten, zum Beispiel, was wir vorher besprochen haben, nachgeben lassen, ein bisschen Stellung, ein bisschen Gewichtsverlagerung nach
Ja.
außen, nach hinten. Und das war mega erstaunlich, da ist der richtig runtergekommen. Und das hatte ich so tatsächlich noch nie bei ihm,
Okay.
dass der wirklich dann ruhig steht und ja, einfach auch mal nichts macht,
Ja.
weil sonst mache er immer irgendwie an
Ja.
mir dann dran.
Ja. Aber das ist eh
Also.
was, ich finde das ganz schwierig, dass also für viele Pferde dieses wirklich zur Ruhe kommen, ist echt eine Kunst für sich. Also ich finde, es ist viel einfacher, ein Pferd aufzuputschen und zu motivieren und so ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen, kirre zu machen, aber so ein bisschen Energie reinzubringen, als die wirklich 100% ehrlich in die Entspannung zu bringen. Nicht einfach nur gelerntes, ich tue jetzt den Kopf runter und halt still, bis das nächste Signal kommt. So, weißt du, was ich meine? Wenn die dann den Kopf so unten haben und schon so warten drauf, was kommt als nächstes? Und gerade diese Übungen mit dem Stellen und mit dem halt alles, was irgendwie so den Unterhals halt entspannt und so ein bisschen diese Haltung fördert, finde ich, fördert halt dann schon auch immer die Entspannung und das Runterkommen.
Also das hat eben bei uns, ich habe den auch immer stehen lassen, ne, und er stand da halt so, aber sobald ich zum Beispiel wieder anpiafieren wollte, ging es fast schlimmer
Ja.
wieder los als vorher. Und seit ich eben das mache, seit ich ihn im Stehen beschäftige quasi, seitdem ist es besser geworden auf jeden Fall.
Ja.
Aber klar, dann gibt es halt auch noch andere Gründe, warum das Pferd eben schnappen könnte. Also, weiß ich nicht, sei es zum Beispiel Unerzogenheit, weil es irgendwie nach Leckerlis einfordert zum
Ja.
Beispiel, also da würde ich dann schon ein bisschen anders reagieren, eben auch quasi mal durchgreifen und sagen,
Ja.
hey, also das hier ist mein Raum und du hast
Ja.
nicht einfach an mich
Ja. Ja.
ranzukommen. Es könnte halt eben auch wirklich Stress und Überforderung sein. Das sind dann wirklich vielleicht auch Entspannungsphasen nötig, wo man einfach dann mit dem Pferd am langen Zügel einfach spazieren geht, dass es so ein bisschen
Ja.
im Schritt, im langen Schritt, im entspannten Schritt den Stress so ein bisschen abbauen kann. Oder was ich auch mal gemacht habe, ist das Kommando lieb beizubringen, also bevor
Okay.
es ein Leckerli gibt, dass er so quasi wegschauen muss.
Ja.
Das
Das
fand ich auch ganz gut, weil natürlich an der Hand ist es halt oftmals so, dass halt einfach man schiebt ja doch ab und zu mal ein Leckerli rein, ne? Und dann wissen die schon, ah, die Hand ist da, Hand bedeutet Leckerli.
Ja.
Und ich finde, das hilft auch extrem viel, wenn sie immer wissen, okay, bevor es ein Leckerli gibt, wegschauen. Und dann ist schon
Ja.
mal die Nase so ein bisschen weg.
Ja.
Genau. Oder was ich auch bei meinem zum Beispiel mache, ist, dass ich meine Führposition ändere. Also ich bin am Anfang immer am Kopf mitgegangen, weil ich bei den meisten Pferden eigentlich so eben auf Höhe vom Kopf, auf Höhe von der Ganasche mitlaufe. Wenn sie ein bisschen weiter ausgebildet sind, dass ich wirklich eigentlich durch meine Körpersprache das Tempo verändern kann oder
Ja.
eben die Seitengänge abrufen kann, dann lasse ich mich auch mal ganz gerne ein bisschen weiter nach hinten fallen, Richtung Schulter.
Ja.
Und das hat jetzt zum Beispiel bei meinem auch noch was geholfen, weil ich mir denke, also gerade Hengste wollen auch so ein bisschen ihren Bereich haben. Und ich glaube, ihn hat das auch so ein bisschen provoziert, dass
Ja.
ich immer zu nah an seinem Kopf einfach
Ja.
war. Genau, also vielleicht ist das auch eine Idee, einfach seine Führposition ein bisschen zu verändern. Genau, und was das vielleicht auch sein kann, mal gebisslos probieren. Weil sobald ein Gebiss drin ist, haben die Pferde halt auch einfach irgendwie mehr zum
Knatschen.
kauen, zum
Ja.
Rumnörgeln und dann wird halt auch einfach das Maul ein bisschen aktiver.
Ja.
Also das würde ich auch mal probieren, wenn es irgendwie gebisslos geht, mal das auszuprobieren.
Ja, also gerade das bei die Führposition ein bisschen zu verändern, das finde ich gerade bei so ganz, ich sag mal, schwierigen Fällen, eben wie oft Hengste, wo du einfach weißt, das hat jetzt gar nichts mit Erziehung in dem ersten Sinn zu tun, sondern wenn ich da jetzt an dem Maul rummache, der fühlt sich einfach provoziert. Und ich finde, das ist auch immer, da kann man sich halt voll drauf konzentrieren, dann machst du die ganze Stunde gefühlt nichts anderes, als dieses Maulgeschnappe und Getue in den Mittelpunkt zu stellen. Und du kümmerst dich gefühlt um nichts anderes mehr. Und ich gehe da auch immer gerne an die Schulter, beziehungsweise ich nehme dann oft gerne, also da haben Westernpferde einen großen Vorteil, oder Westernsattel, weil ich nehme dann gerne den äußeren Zügel über das Horn. Und dann habe ich den nämlich weiter weg vom Sattel. Und dann kann ich die nämlich auch führen, also gerade führen. Ich hatte nämlich zum Beispiel mal einen Spanier, der war schon wirklich auch schwierig, einfach weil der hat geschnappt, ja, aber auch einfach sich in alle Richtungen so verwunden und du kamst einfach nicht nach vorne mit dem. Und der hatte einen Western-Sattel zum Glück und dem habe ich dann einfach wirklich mal den Zügel einfach nur ums Horn rumgeführt. Und dadurch hatte ich den halt schon mal viel, viel gerader eingerahmt. Und
Ja,
das
das
hat
ist schon
extrem
ausreichend.
geholfen. Also diesen äußeren Zügel, aber eben nicht unbedingt so rangelehnt an den Hals, dass man rüberzieht, sondern eher als ob er so ein bisschen weiter weg. Wenn ich jetzt ein kleineres Pferd hätte, könnte ich es vielleicht auch so führen, aber das wird halt wieder, das geht wieder auf die Arme auf Dauer, glaube ich,
Ja,
wenn du den
ja.
so hochhalten musst. Ja.
Ja, die ist
Ja.
auch eine gute Idee, das stimmt, ja.
Hat halt nicht jeder einen Westernsattel.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich muss mir jetzt einen Westernsattel besorgen,
Wieso
um
brauchst du
das
jetzt einen Westernsattel?
auszuprobieren.
Ja, für die Handarbeit.
Genau.
Ja. Die zweite Frage. Mein Pferd kommt mir immer zu nah, beziehungsweise zieht immer von mir weg.
Ja. Also da würde ich erstmal gucken, ob man die Ursache findet, weil vielleicht ist es halt auch manchmal eben einfach der Mensch, der zum Beispiel, wie du halt gerade gesagt hast, zu viel am äußeren Zügel eventuell zieht. Das ist, dass man dadurch das Pferd einfach reindrückt. Gerade so schwächere Pferde, die kann man ganz leicht einfach so umschmeißen quasi mit dem äußeren Zügel. Oder vielleicht ist es auch der innere Zügel, der einfach zu viel zieht. Also das würde ich halt erstmal ausschließen. Aber dann kann es natürlich auch, ja, was wir schon angesprochen haben, Erziehung sein. Also wenn es der einfach mit der inneren Schulter auf einen drauf rüpelt quasi, dann kann man eigentlich erstmal wieder mit Führtraining anfangen, dass das Pferd einfach, also dass man einfach einen gewissen Rahmen, es fällt mir das Wort nicht ein,
Abstand, Abstand,
ja genau, halt
Bereich.
einfach Abstand lernt, genau.
Ja.
Und ansonsten, wenn es zum Beispiel ein Balanceproblem ist, würde ich halt schauen, dass man eben an der Schulterkontrolle arbeitet, wie wir es ja vorher schon beschrieben haben, ein bisschen mit, dass man zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, dass ich auf eine Volte gehe, dann ein bisschen Innenstellung, Innenbiegung gebe und dann, wie wir es vorher schon gesagt haben, mit der Hand oder mit der Gerte und auch mit dem Körper
Ja.
aufs Pferd zulaufe und so das Pferd nach und nach auf eine große Zirkellinie zum Beispiel bringe, dass es
Ja.
einfach lernt, vom Menschen wegzuweichen
Ja.
durch Stellung, durch Biegung und da so ein bisschen auf die äußere Schulter eher
Ja.
geht. Genau, wenn das Pferd, wie was von einem wegzieht.
Also wenn es halt so wegdrängt von einem. Das ist ja auch ganz oft das, ich glaube, was du vorher angesprochen hast, mit auch teilweise nur mit der Hinterhand. Wenn die Pferde einem so, du gehst auf eine Volte und auf einmal machst du wupp und die Hinterhand ist einmal
Ja.
um dich herumgeschleudert.
Genau. Also wenn das Pferd so von einem wegzieht, also da gibt es ja eigentlich zwei Varianten, also wie du gerade gesagt hast, entweder mit der Hinterhand so ein bisschen von einem wegdriftet oder auch wenn das ganze Pferd von einem wegzieht. Und da kann es eventuell auch sein, dass man zum Beispiel zu viel Innenstellung hat, also zu viel inneren Zügel, dass es deswegen ist, dass das Pferd so nach außen und eben gleichermaßen dann eben keinen äußeren Zügel, dass das Pferd außen keine Grenze hat, dass es deswegen wegzieht. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich bei jungen Pferden öfters. Wenn ich jetzt zum Beispiel abwenden will auf eine Volte, dass die dann nicht so richtig mitkommen und so nach außen drängen. Und dann würde ich halt eher den äußeren Zügel wirklich ein bisschen dran nehmen und dann treiben von hinten. Also wirklich Gerte und Stimme, dass es so ein bisschen einen Schub nach vorne bekommt und dann läuft es normalerweise auch wieder besser mit. Und ansonsten kann es halt auch sein, dass es eben einfach quasi einfach überbogen ist im Hals, also dass man dann eigentlich nur daran arbeiten muss, dass man den Hals etwas gerader bekommt. Und dann könnte das vielleicht schon der Grund gewesen sein. Oder eben, was ich vorher eben schon gesagt habe, durchs Travers das Pferd einfach außen einrahmen. Und wie ich schon gesagt habe, also das versuche ich später wirklich nur noch mit meinem Blick zu machen, dass ich nicht mehr ständig irgendwie die Gerte da nehmen muss und wackeln muss, bis das Pferd dann hinten reinkommt, sondern ich versuche immer wieder die Hilfen wirklich zu minimieren, bis ich es eigentlich nur noch mit meinem Körper, mit meinem Blick und so lenken kann. Genau, und ansonsten ist eventuell wieder back to the basics, dass man wirklich einfach nur an der Wand entlang geht und da schaut, dass Halten, Schritt und so weiter funktioniert. Genau.
Was ich tatsächlich da ganz oft mit den Leuten mache, ist, weil die Leute, wenn sie auf eine Volte abbiegen, oft so konzentriert dann dieses Pferd anschauen, dass sie ganz aufs Gehen vergessen, dass ich denen irgendwas irgendwo hinlege, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Stangentunnel oder sowas, und denen dann wirklich sage, okay, du biegst jetzt ab und du gehst jetzt nach zu diesem Tunnel. Und dann haben sie so dieses Ziel und schauen dahin und gehen und gehen und gehen und gehen und gehen. Und das Pferd schleudert zwar vielleicht im ersten Moment, aber sobald die wieder gehen und nach vorne schauen, diesen Zug haben, kommt es eben auch wieder mit. Und dann sage ich halt zum Beispiel, jetzt biegst du nach links ab. Und dann müssen sie wieder abbiegen und wieder gerade, 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 gerade. Und dann mache ich aber immer auch, dass sie nach außen abbiegen. Also quasi, dass sie einmal nach rechts abbiegen und einmal nach links abbiegen. Und immer wieder, bis sie gehen. Also bis das Pferd und der Mensch wirklich marschiert. Und das finde ich funktioniert auch ziemlich gut. Ich finde halt immer, sobald der Mensch irgendwo hinschaut und irgendwo hin wirklich als Ziel geht, geht da ganz anders. Also
Ja,
ich sehe das,
zielstrebiger und ja, genau.
also ich habe das, finde ich, also ich beobachte das immer so beim Springen. Leute, die sonst so irgendwie so, ja, so durch die Bahn Mona Lisan, weißt du, so in ihrem. Und auch 2 Meter dort oder 2 Meter da, ist eigentlich egal. Und wenn ein Sprung in der Bahn steht, dann reitest du ganz anders, weil du willst ja, erstens willst du ankommen und zweitens willst du drüber.
Also
Also,
immer fokussieren.
genau.
Ja.
Und die Pferde checken es ja dann auch irgendwann. Also die wissen ja dann auch, ah, okay, gut, wir biegen nicht ab und machen irgendwie so ein Schwanzel, sondern wir biegen ab und gehen, gehen, gehen,
Wir
gehen,
haben ein
gehen.
Ziel vor Augen. Ja, genau, damit halt einfach der Vorwärtszug da erhalten bleibt beim Abwenden. Ja.
Genau. Ja, dann waren 2 Fragen. Und die erste Frage, was machst du mit Pferden, die sehr schnell nervös oder hektisch werden bei der Handarbeit?
Auch unter anderem dasselbe wie bei den schnappenden Pferden, dass man Ruhepausen und Entspannungsphasen einbaut. Ich denke, das ist das Wichtigste. Was aber auch manchmal hilft, also kommt auch ein bisschen aufs Pferd drauf an. Wenn es jetzt einer ist, der eher so ein bisschen hektisch und verhalten ist, das gibt es zum Beispiel auch bei ganz vielen Spaniern, dann hilft meiner Meinung nach manchmal ein bisschen mehr Zügelkontakt, vor allem eben bei der Handarbeit, damit man es dem Pferd einfach so ein bisschen einen Rahmen geben kann, weil an der Hand sind die halt so ein bisschen verloren, ein bisschen alleingelassen, wenn keine Beine da sind, die da den irgendwie einrahmen können. Und da hilft manchmal so ein bisschen mehr Zügelkontakt, habe ich den Eindruck. Und was ich auch vermeiden würde, ist, dass man nicht zu viele Übungen und also nicht so viele Übungsabfolgen aufeinander macht und auch wenig Übergänge. Also dass man schaut, lange Schritt, viel Schritt und dann auch, wenn man mal im Trab ist, dass man auch wirklich mal Ruhe in den Trab bekommt und dann nicht sofort Schritt-Trab-Übergänge zum Beispiel macht.
Erfordert
Genau.
ein bisschen Kondition, weil das, ich finde, da ist auch gerade wichtig. Also ich finde zum Beispiel bei so einem ist es echt total hilfreich, auch einfach mal ganze Bahn zu gehen. So ganze Bahn an der Bahn mal nur, vielleicht mal ein bisschen nach außen zu stellen, ein bisschen nach innen zu stellen und sonst einfach nur traben, traben, traben,
Dass
traben,
das Pferd
traben.
merkt, es passiert nichts
Genau,
Besonderes.
genau.
Genau, ja.
Es ist, bis es eigentlich, finde ich mal, ich sage mal, bei solchen Pferden muss man eher das Gefühl haben, dass denen schon fast ein bisschen langweilig ist in der Arbeit. Also, dass sie nicht mehr ständig denken, oh mein Gott, was kommt jetzt gleich? Oh mein Gott, der nächste Schritt wird uns alle töten. Also, das
Ja,
ist ihnen so,
genau.
ja,
Dass man die
das
eher so ein
kenne
bisschen
ich schon. Ja,
einlullt.
genau.
Ja.
Genau, und dann natürlich das komplette Gegenteil. Was machst du mit Pferden, die sehr schnell unmotiviert sind? Oder ich möchte jetzt das Wort faul nicht verwenden, aber du weißt, was ich meine. Die Energiesparmodelle.
Ja, Also eigentlich finde ich, an der Hand habe ich selten unmotivierte Pferde. Ich finde, es macht allen Pferden ziemlich viel Spaß. Was ich zum Beispiel mal versuche, als erstes rauszufinden, was dem Pferd überhaupt Spaß macht. Also zum Beispiel kann man das, finde ich, ganz gut mit dem Longieren dann verbinden, weil ich finde, die unmotiviertesten und faulsten Pferde bekommt man zum Beispiel durch Richtungswechsel an der Longe ganz gut motiviert, dass die so hin und her springen müssen schon fast. Auch mal aus dem Trab oder aus dem Galopp dann mal einen Richtungswechsel machen. Also da hatte ich jetzt noch, glaube ich, kein Pferd, das da irgendwie
Gar
wartet
nicht
und lahm
reagiert
anstatt
hätte,
dann durch die
ja.
Gegend lief. Also die meisten drehen dann irgendwann so ein bisschen auf. Genau, und ansonsten würde ich halt da das Gegenteil eben machen, wie bei den nervösen Pferden oder hektischen Pferde, dass ich da halt einfach viele Übergänge mache, viel zum Beispiel auch aus dem Halten oder aus dem Rückwärtsrichten antreten lasse, antraben lasse, dass die Pferde wirklich zünden müssen und dann wirklich auch schauen, dass man die Hilfen auch wirklich minimiert. Also dass man, natürlich braucht man am Anfang so ein bisschen mehr Stimme und auch vielleicht auch mal eine Gerte zur Motivation, zur Unterstützung, aber dann würde ich schauen, dass ich das wirklich relativ schnell eben reduziere, dass die Pferde dann auch noch wirklich begeistert und motiviert bleiben. Weil wenn man, das Problem ist immer bei so Pferden, finde ich, wenn man schon weiß, okay, die sind unmotiviert, die sind faul, dass man irgendwie dazu neigt, zu starke Hilfen zu geben, zu starke und zu viele Hilfen zu geben. Genau, und ansonsten würde ich ja eben auch ganz, ganz viel mit Stimme loben und motivieren. Das finde ich, spornt die meisten Pferde auch an, unter anderem auch vielleicht auch mit Futterlob. Das motiviert auch. Und ansonsten würde ich mit denen an der Hand wahrscheinlich weniger, also vor allem mit so Pferden, die dann auch halt einfach so langsam sind, würde ich weniger Seitengänge machen, sondern einfach so ein bisschen mehr erstmal nach vorne gehen. Und genau. Ansonsten halt immer auch abklären, ob vielleicht gesundheitliche Sachen dahinter stecken. Also wenn es halt jetzt einfach nur unmotiviert ist, dann kann man das natürlich so machen, aber eventuell ist es auch so, dass, weiß ich nicht, das
Einfach irgendwas
Bett einfach
nicht
nicht
stimmt.
kann. Ne?
Ja. Ist halt bei den Hektischen oft genau das gleiche Problem. Also die haben ja auch oft, ich finde gerade bei den, also es gibt, finde ich immer wieder, ich habe ja viele so recht körperlich an der Grenze zu, geht gar nicht mehr. Und die zeigen eigentlich immer zwei Muster. Die einen sind total hektisch und über der Uhr und die anderen sind wie tot. Also du hast immer eins von den beiden Extremen. Du hast eigentlich nie ein normales Energielevel bei diesen Pferden, weil irgendwas stimmt ja in dem Körper nicht und die einen, die drehen halt voll auf und werden so ein bisschen hektisch und panisch teilweise sogar, weil sie einfach wissen, okay, irgendwas, mein Körper ist nicht gut beieinander und das macht natürlich ein Fluchtier ein bisschen unrund. Und die anderen, die haben mit der Sache irgendwie schon abgeschlossen und sehen eh kein Licht mehr am Ende des Tunnels und haben sich so ein bisschen in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Und ich sehe das
Also das
schon
sind
oft, dass die halt dann, wenn sie sich körperlich einfach entwickeln, dass die auch von der Persönlichkeit her ganz anders werden.
ja, genau, das sind dann gar nicht, die sind dann eigentlich gar nicht unmotiviert oder nervös von Natur aus, sondern da war wirklich irgendwas. Ja.
Gut, Sevi,
Ja,
wir sind
ich
durch.
wollte noch was fragen. Und zwar ist mir das leider erst gestern eingefallen, die Frage. Aber ich wollte mal wissen, ob du damit Erfahrungen gemacht hast, dass ein Pferd an der Hand eine andere Schiefe zeigt als zum Beispiel beim Reiten.
Ja, ich habe es oft. Ich weiß aber nicht, ob es unbedingt an meiner Unfähigkeit liegt. Ich
Naja.
habe oft das Gefühl, dass die so ein bisschen deutlicher und noch verbogener sind an der Hand. Also, dass die nicht nur eine Schiefe haben, wie du beim Reiten hast oder so, sondern dass du das Gefühl hast, du hast von unten noch mehr Kurven in dem Pferd als von oben. Also, das habe ich oft. Und ich habe oft, wie soll ich sagen, wenn sie, naja, ist eigentlich die gleiche Schiefe. Ganz anders ist es nicht, aber ein bisschen deutlicher würde ich schon sagen. Ja, deutlicher. Also ganz anders, glaube ich, hatte ich jetzt noch nie. Verworfener, verbogener im Hals, aber ich weiß immer nicht, ob das eben daran liegt, dass die dann das mit Menschen irgendwie, dass denen das unangenehm ist. Irgendwie diese Anwesenheit von Menschen von unten. Weißt du, was ich meine? Also bei denen, wo ich jetzt sagen würde, das Pferd fühlt sich von unten komplett anders an als von oben, da könnte ich jetzt nicht sagen, also da würde ich fast bei allen sagen, dass die irgendwie von unten mit dem Menschen was anderes verbinden. Also, dass die
Okay.
das einfach nicht mögen, wenn der Mensch zum Beispiel rechts von ihnen läuft, weil die
Ja,
das halt
verstehe
nicht
ich. Ja.
kennen. Also, das habe ich oft. Das habe ich tatsächlich oft, dass viele Pferde, dieses Knarzen ist übrigens mein Boden.
Okay.
Dass die, also das habe ich relativ oft am Anfang, dass Pferde, die das überhaupt nicht kennen, weil die ihr Leben lang immer nur links geführt werden und alles von links gemacht werden, dass die von
Ja.
unten dann von rechts einfach so erstmal dich so beäugen, weil sie nicht wissen, was du jetzt auf der Seite tust. Und die wollen dich auch nicht rechts haben. Also die stellen dich immer wieder auf links. Und doch, einmal hatte ich eins, aber das war blind. Das wusste keiner, das hat aber auf dem einen Auge fast nichts gesehen. Also der war wirklich
Okay.
von unten ganz anders als von oben, aber das kann ich jetzt nicht als Referenzding nehmen, weil der hat einfach nichts gesehen. Also das kann man ihm jetzt nicht verübeln.
Okay, ja.
Und der hat sich,
Nee,
glaube ich,
aber.
einfach sicherer gefühlt, weil von oben kannte der das und von oben hat er halt auch den Schenkel und der hat dich halt gespürt und von unten hatte
Ja.
ich einfach nicht gesehen.
Ja, klar, das ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Bisschen blöd fürs Pferd. Ja, okay. Nee, weil ich habe gerade ein Pferd, das fühlt sich halt beim Reiten so an, als würde das eher, also eigentlich ganz deutlich, dass es so ein bisschen über die eine Schulter immer so ein bisschen wegdrückt quasi. Und an der Hand habe ich es halt genau andersrum. Aber es kann halt schon sein, wie du halt sagst, dass es daran liegt, dass er hat noch nie Handarbeit gemacht, dass er zum Beispiel die eine Seite ein bisschen komischer findet von unten. Das ist, dass er deswegen so da ein bisschen auf die andere Seite eher zieht. Aber das hatte ich nämlich vorher noch nie so extrem, weil da würde ich, wenn ich das Pferd jetzt nur an der Hand gearbeitet hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist so und so. Und beim Reiten merke ich aber, nee, es kann eigentlich gar nicht so sein, das ist genau andersrum. Deswegen bin ich mir da gerade echt nicht so ein bisschen, bin ich ein
Aber
bisschen verwundert, ja.
wäre jetzt interessant zu wissen, ob der auf Dauer, wenn du den reitest, ob der vielleicht einfach ein anderes Kompensationsmuster entwickelt hat, mit dem Gewicht obendrauf, als er halt beim vom Boden, also als er von Natur aus hat. Weil das gibt es ja schon, dass die eigentlich zum Beispiel, ich habe meinen Jungen gesehen, da habe ich gesehen beim Laufen lassen nur und dachte mir so, ja, also habe halt so seine Schief einfach nur nebenbei so analysiert und dann habe ich den irgendwann 2 Jahre später mal zum Reiten bekommen und habe mich, frag mich nicht warum, also manchmal erinnere ich mich an Dinge, die eigentlich kein Mensch mehr wissen sollte, aber und dann habe ich mich schon beim Draufsetzen darauf eingestellt, wie sich der anfühlt, weil man
Ja.
ja dumm ist, ja, und der hat sich komplett anders angefühlt und dann habe ich halt so gefragt, was sie mit dem so gemacht haben und der lief auch nicht, also wirklich nicht gut, den bin ich eben auch deswegen geritten, weil und das ist halt beim Anreiten komplett schief gegangen und die haben den halt mit Schlaufzügeln angeritten und alles Mögliche und der hat sich halt dann, die haben halt auch gemerkt, na gut, der ist hier fester, dann haben die den so zusammengezogen auf der einen Seite, dass er halt irgendwie andersrum sich schief machen musste sozusagen, um das irgendwie zu kompensieren und dann
Ja.
hat er sich so angewöhnt, halt falsch rum schief für seine Verhältnisse zu laufen, weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe,
Und
ja.
das hat sich noch beschissener angefühlt als eine natürliche Schiefe. Also diese rangerittene Schiefe finde ich immer noch schwieriger und
Ja.
fühlt da muss man immer erstmal, also das verwirrt mich immer so ein bisschen, wenn ich da drauf sitze und ich habe das Gefühl, das Pferd ist so und ich setze mich drauf und das Pferd reagiert auf mich anders. Also das könntest du meinen. Weil das habe ich schon öfter, dass ich das Pferd anschaue und mir denke, so, so, so fühlst du dich an und ich setze mich drauf und das ist anders. Und das ist aber, glaube ich, fast immer was, was die beim Reiten verbockt haben. Also
Ja,
würde mich
das
jetzt
wäre dann
wundern.
eigentlich das, was man immer sagt, ja, die Schiefe ändert sich. Ne, das wäre eigentlich das, was du jetzt gerade beschrieben
Genau.
hast.
Ja, gut, ich
Ja.
glaube, man kann die Schiefe positiv ändern, indem man das Pferd wirklich gerade macht. Und ich glaube, man kann die Schiefe sozusagen, also ändern, aber gleichzeitig verstärken, also ohne sie aufzuheben, umdrehen, weil das Pferd halt gezwungen ist. Keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel einer auf der rechts total steif ist und da auf der Schulter drauf hängt und dann wird der halt über Schlaufzügel zum Beispiel oder wirklich halt einfach nur im Hals dazu gezwungen, sich irgendwie aufzukröpfen und der geht halt dann zwangsläufig mit dem Hals irgendwie nach links raus und schafft es vielleicht irgendwie, sich noch in der Halsbasis darüber zu heben, kann es aber eigentlich nicht und verkrampft vielleicht dabei noch den Rumpfträger rechts total, aber schiebt trotzdem den Hals darüber, dann sitzt du halt auf dem Pferd nachher drauf, was eigentlich im Rumpf nach rechts reinhängt, aber im Hals irgendwie trotzdem rüber ist. Und da sieht man ja gar nicht mehr raus. Also ich finde, die muss man dann immer erstmal einmal lang machen und dann kann man wieder schauen, wo man drehen kann. Ja. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das, was du an der Hand spürst, vielleicht sogar eher das ist, was natürlich wäre, als das, was du vom Sattel spürst. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, was der schon erlebt hat vor dir, aber...
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich werde es weiter beobachten.
Ich bin gespannt, ja.
Ich bin also noch nicht ganz schlau geworden aus dem Pferd, aber mal gucken.
Ja. Aber ich glaube, also ich mache die dann immer erstmal einmal, quasi einmal die ganzen Verbiegungen, versuche immer einmal lang zu machen und dann schaue ich immer so, wo kann ich das jetzt hinbiegen und wo fühlt sich's natürlicher an.
Einmal entkneten genau. Und dann wieder durchkneten.
Ja. Aber da ist wirklich, ich glaube, wenn du da anfängst, auch bei so vielen, vielen Ecken, wo es zusammenzogen ist, versuchst dann diese einzelne, das hat der Manolo mal ein ganz tolles Beispiel gebracht, also total easy, weil der hat einfach nur eine Longe auf den Boden geschmissen und hat dann angefangen, immer eine von diesen, das lag halt dann da wie so eine Schlange, und hat er immer auf der einen Seite reingedrückt und hat versucht, so die Schiefe zu kommen. Und das ist halt immer schiefer geworden und immer irgendwie halt nie gerade geworden. Und dann hat er gesagt, wäre doch total einfach das Ganze mal an einer Seite lang zu ziehen.
Ja. Stimmt,
und das stimmt eigentlich. Ich finde, das ist so ein gutes Bild, weil wir versuchen halt, finde ich, viel zu oft einfach erstmal irgendwo mittendrin reinzudrücken, um was zu gerade zu richten, aber es fehlt halt so der Zug, der das Ganze gerade richten kann.
Ich verstehe voll, was du meinst, aber das heißt jetzt auch nicht, dass man das Pferd zum Beispiel, was jetzt viele vielleicht auch wieder falsch verstehen
können, einfach lang zu machen.
Zu reiten, ne?
Ja.
Weil vom gerade reiten und so wird es ja nicht besser.
Gerade um die Halle rum und irgendwann ist alles gut. Nein.
Nein. Ja, es ist komplex, leider.
Ja, wenn es so einfach wäre. Dann bräuchten wir ja nicht unsere ganzen Podcasts. Aber ich freue mich jedenfalls schon, weil ich schicke dir jetzt gleich nämlich das nächste, nämlich die Jungpferde.
Hast du mir schon geschickt?
Wirklich? Ich bin so organisiert. Ja. Ich glaube es immer gar nicht.
Da habe ich dich dann auch gefragt, ob das ein Versehen war.
Nein, alles gut. Dann hast du es schon. Wunderbar.
Ja.
Dann müssen wir uns dann bald mal einen neuen Termin ausmachen. Aber für heute sind wir durch. Das war's. Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr cooles Gespräch. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Tschüss.